Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther. Guten Morgen. Der katholische Theologe Eberhard Schockenhoff ist am Wochenende überraschend verstorben. Wir erinnern gleich an ihn. Dann schauen wir in den Iran. Die religiöse Minderheit der Bahai, die wird dort zum Sündenbock gemacht für das Coronavirus. Und der technische Wandel durch die Corona-Pandemie. Droht uns eine neue Unmündigkeit? Das fragen wir am Ende dieser Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Wie am Sonntagmittag bekannt wurde, ist Eberhard Schockenhoff am Samstag gestorben. An den Folgen eines Unfalls teilte die Universität Freiburg mit. Schockenhoff wurde 67 Jahre alt. Der katholische Moraltheologe war in den vergangenen Jahrzehnten ein gefragter Gesprächspartner in Fragen der Friedensethik, der Medizinethik und auch der katholischen Sexualmoral. 15 Jahre lang war Schockenhoff außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Deutschlandfunk-Redakteur Andreas Mein hat vor der Sendung mit einem Kollegen des Verstorbenen über ihn gesprochen, mit Markus Stried, ebenfalls Theologe an der Universität Freiburg und zwar Professor für Fundamentaltheologie.
Magnus Stried, Sie waren Eberhard Schockenhoff, diesem großen Moraltheologen, ausgesprochen nahe. Sie lehrten und forschten mehr als 15 Jahre gemeinsam an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Freiburg. Da lernt man jemanden kennen. Was war Eberhard Schockenhoff für ein Mensch?
Ja, Eberhard Schockenhoff war ein exzellenter Theologe, ein sehr verlässlicher Kollege und er ist über die Jahre auch zu einem sehr guten Freund geworden, zu einem sehr verbindlichen Freund. Eberhard Schockenhoff war immer wieder neugierig auf Neues und das kann man auch an seiner wissenschaftlichen Vita ablesen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen leben von Kritik, von sachgerechter Kritik und wenn ihn Argumente überzeugt haben, dann hat er sich ihrer auch bedient. Das hat ihn sehr ausgezeichnet.
Welche Gedanken werden bleiben?
Ja, es werden zwei Gedanken ganz sicher bleiben. Zunächst einmal hat er sehr darauf bestanden, dass ethische Prinzipien nicht einfach ökonomischen Nutzenkalkülen geopfert werden dürfen. Diesen Grundsatz hat er in bioethischen und biopolitischen Fragen immer wieder stark eingebracht. Erstens und zweitens wird bleiben, dass Theologie eine menschennahe Theologie zu bleiben hat. Das konnte man bei ihm daran ablesen, dass er sich immer auch wieder entschieden in innerkirchliche Prozesse eingebracht hat, wenn es darum ging, tatsächlich über den Menschen zu reden und nicht abstrakt über irgendeine Theologie.
Er war Priester, Amtsträger, was aber nicht ausschließt. Er war ein Beleg dafür, dass jemand seinen Weg geht, auch aneckt mit Positionen, die der Kirchenhierarchie nicht behagen. Was war die unbequemste seiner Positionen?
Ja, ich würde da unterscheiden nochmals. Die unbequemste seiner Position war sicherlich die bezogen auf die Stammzellenforschung. Da war er sehr eisern und ließ auch wenig Kompromisse zu. Innerkirchlich war er eigentlich nicht unbequem, sondern hat immer versucht, nach vorne zu kommen, gerade in der Frage der Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten. Da war er viel stärker auf Kompromiss bedacht, auf Ausgleichende, um so tatsächlich auch die Kirche als Ganze nach vorne zu bringen. Also innerkirchlich würde ich ihn nicht als unbequem, sondern eher als stetigen Mahner beschreiben.
Eher als Zentrist?
Ja, ein Mann des Zentrums, aber schon auch insofern progressiv, als dass er immer bemüht war, klarzustellen, dass historisch aufgebaute Positionen, wenn sie nicht mehr zu halten waren, auch aufgegeben werden müssen. Das konnte man vor allem in den letzten Jahren studieren, wenn es um Fragen der Sexualmoral geht. Es war ja insgesamt zu studieren, dass die kirchliche Sexualmoral nicht mehr akzeptiert wurde und Schockenhoff war bemüht darum, tatsächlich auch die Lehre an dieser Stelle zu verändern.
Sie haben die Kompromisslosigkeit in bioethischen Fragen angesprochen. Er war lange Jahre Mitglied und auch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Er war ein Mann, ein Theologe, dessen Stimme auch als Theologe ernst genommen wurde über das Fach hinaus.
Ja, das wird man mit Nachdruck betonen müssen. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass er insgesamt von einer überragenden Intelligenz war. Er war nie fixiert auf innerkirchliche Debatten, sondern nahm natürlich auch die ethischen Diskurse jenseits von Theologie und Kirche war. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Theologinnen und Theologen heute im 21. Jahrhundert noch gehört werden. Deshalb konnte er seine Stimme auch mit Nachdruck in den Ethikrat einbringen.
Er hat sich nie aufgedrängt, war jetzt nicht der Meister der Talkshows, aber gleichzeitig hat er sich auch nicht komplett zurückgenommen. Er hat auch die Öffentlichkeit nicht gescheut. Kann man das so sagen?
Nein, er hat die Öffentlichkeit nicht gescheut. Und ich würde auch hier sagen, Theologinnen und Theologen haben in die Öffentlichkeit reinzugehen. Sie müssen dort tatsächlich ihre Stimme erheben und das hat er gemacht. Aber er hat es natürlich nicht marktschreierisch gemacht, sondern immer abgewogen mit Argumenten, sodass er dann tatsächlich auch gehört wurde.
Was haben Sie persönlich von ihm gelernt?
Ja, ich habe von ihm sehr viel gelernt in den letzten 15 Jahren. Ich habe zunächst einmal von ihm gelernt, dass tatsächlich Argumentationen auch ruhig vorgetragen werden müssen, wenn sie sozusagen Gehör finden wollen, was aber nicht davon abhalten muss, tatsächlich dann auch sehr entschieden zu werden, wenn es geboten ist. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, was ich von ihm gelernt habe, und deshalb kann ich das auch öffentlich sagen, ist dieser Tod für mich auch sehr traurig. Wissenschaftler zu sein, kann immer auch heißen, tatsächlich in einer sehr verbindlichen Weise Menschsein zu leben. Und das hat Eberhard Schockenhoff tatsächlich gemacht.
Welches seiner Werke wird bleiben oder anders gefragt, um Theologie zugänglich zu machen? Welches seiner Werke können Sie einem breiteren Publikum empfehlen?
Ja, das ist sicherlich die Theologie der Freiheit, ein etwas älteres Werk. Das ist ein umfangreiches Werk, aber ganz sicher ein Werk, das lesbar ist, auch von einem breiten Publikum. Dann sind es vor allem die kleineren Bücher des Weihnachtsevangeliums, die im letzten Jahr erschienen ist. Das sind alles sehr lesbare Werke. Eberhard Schockenhoff war jemand, der Wert darauf legte, lesbar zu bleiben, sodass seine Bücher tatsächlich immer auch eine Wirkung über den ganz engen Fachdiskurs hinaus erzielen.
Eberhard Schockenhoffs Bruder, der CDU-Politiker Andreas Schockenhoff, starb vor einigen Jahren mit 57 an den Folgen eines Unfalls. Jetzt Eberhard Schockenhoff im Alter von 67 Jahren. Seiner Kirche wird er fehlen, aber auch seiner Familie. Gibt es manchmal ein zu viel an Tragik und Drama, sodass Ihnen als Theologe dann auch nichts mehr einfällt?
Ja, an dieser Stelle gibt es vielleicht auch einen kleinen Unterschied zwischen uns beiden. Eberhard Schockenhoff war ein Mann, der sehr hoffnungsvoll an seinem Glauben festgehalten hat. Der Tod seines Bruders damals hat ihn tief erschüttert. Wir haben da auch häufiger drüber gesprochen. Als ich jetzt hörte, dass er tatsächlich verstorben ist, ist mir schon auch nochmal der Gedanke gekommen, wie zerbrechlich unser Leben ist, erstens, und zweitens, dass die Hoffnung, die dieser Glaube ausspricht, möglicherweise auch ins Leere gehen könnte. Aber an dieser Stelle wissen wir nicht, wir können als Menschen nur hoffen und die Theologie kann auch nicht mehr tun, als diese Hoffnung immer wieder neu auszubuchstabieren. Von daher bewegt sich der Glaube immer auch auf eine Grenze zu, die man Zweifel nennt. Aber das ist so, im 21. Jahrhundert gibt es an dieser Stelle keine Gewissheit mehr.
Am Samstag ist der katholische Theologe Eberhard Schockenhoff überraschend verstorben. An ihn erinnerte sein Kollege Magnus Stried. Die Fragen stellte Andreas Mein. Die Corona-Krise bringt jede Menge Verschwörungsmythen hervor. Darüber haben wir in Tag für Tag hier im Deutschlandfunk schon öfter berichtet. Meist mit Blick auf Deutschland und die USA. Jetzt schauen wir mal in den Iran, denn auch dort gibt es solche Verschwörungsmythen. Sie richten sich, wie so oft, gegen eine religiöse Minderheit, in diesem Fall mal nicht gegen das Judentum, das sonst so oft betroffen ist von solchen Verschwörungserzählungen, sondern gegen die Bahai. Der Bericht jetzt von Frank Aheimer, der beginnt mit dem Verschwörungsexperten Michael Blume.
Wir sind dazu geboren, dass wir uns die Welt durch Mythen erklären. Das machen alle Menschen und die können religiös oder nicht religiös sein. Zu was wir nicht geboren sind, ist allerdings der automatische Glaube an das Gute. Und deswegen funktionieren Verschwörungsmythen tatsächlich wie eine Form der umgedrehten Religion. Also Verschwörungsgläubige glauben, dass sie in einer Welt leben, die von bösen Mächten beherrscht werden, neigen entsprechend auch zur Intoleranz, gerade auch gegenüber religiösen und ethnischen Minderheiten.
Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg. In einem regelmäßigen Podcast beschäftigt er sich mit Verschwörungstheorien.
Tatsächlich waren die Juden die erste Religionsgemeinschaft, die mit Alphabetschrift gearbeitet hat und Bildung ganz nach vorne gestellt hat. Der Begriff Bildung kommt aus dem ersten Buch der Bibel. Und deswegen glauben Verschwörungsgläubige praktisch immer, dass Juden da an der Spitze stehen. Auch die Baha'i waren aber eine kleine, aus dem iranisch-schiitischen Bereich entstandene Religionsgemeinschaft, die von vornherein auf Bildung gesetzt haben. Dann wurde Baha'u'llah auch noch im Osmanischen Reich nach Haifa, also ins heutige Israel, verbannt und hat dort gewirkt. Und das heißt, für ganz viele Antisemiten und Verschwörungsgläubige ist ganz klar, die Baha'i, die sind Teil der vermeintlich jüdisch-israelischen Weltverschwörung.
Die Baha'i sind die größte religiöse Minderheit im Iran. Seit der Islamischen Revolution wurden mehr als 200 Baha'i wegen ihres Glaubens ermordet oder hingerichtet. In den staatstreuen Medien werden sie regelmäßig verunglimpft. Jascha Neutenius, Menschenrechtsbeauftragter der deutschen Baha'i-Gemeinde.
Es gab alleine im Zeitraum Januar bis April 2020 schon 3000 Artikel und Berichte, in denen die Baha'i als Sündenböcke für die wirtschaftlichen Probleme und auch die Ausbreitung des Coronavirus im Iran verantwortlich gemacht werden.
Im Verlauf der Pandemie hätten Propaganda und Diffamierungen weiter zugenommen. Den Baha'i seien auch Menschenraub und rituelle Bluttaten an Kindern vorgeworfen worden. Für Michael Blume hat das Methode.
Der Verschwörungsvorwurf funktioniert halt immer so, dass er auf der einen Seite einen einfachen Feind präsentiert, der wird dämonisiert, der wird entmenschlicht, und auf der anderen Seite soll er Angst wecken. Das heißt also, Menschen, die zum Beispiel jetzt das iranische Regime beschuldigen und sagen, ihr habt uns gar nicht geschützt, als der Virus sich ausgebreitet hat, die sollen damit auch mit eingeschüchtert werden. Das heißt, solche Kampagnen sind bewusst bizarr gehalten, denn auch schiitische Musliminnen und Muslime, die Kritik am iranischen Regime äußern, können dann natürlich blitzschnell beschuldigt werden, Teil dieser Verschwörung der Juden und der Baha'i zu sein. Und das macht das Ganze so gefährlich.
Ein Sonderbericht der Vereinten Nationen sagt, die Propaganda werde von iranischen Regierungskreisen angeordnet. Bereits Anfang der 90er Jahre wurde ein geheimes Memorandum der Regierung öffentlich. Darin heißt es, Baha'i sollen als Analphabeten und ungebildet gehalten werden, auf niedrigstem Existenzniveau lebend und stets voller Angst, dass ihnen Inhaftierung oder noch Schlimmeres droht.
Seit Beginn der Pandemie haben wir eine noch nie dagewesene Zahl von Strafurteilen und Inhaftierungen, zum Teil gegen ganze Gruppen von Baha'i, also 9 bis 10 Personen, Verfahren geführt werden, die dann zu langjährigen Haftstrafen führen. Beispielsweise in Shiraz mehrere Baha'i zu langjährigen Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt, innerhalb weniger Wochen.
Mehr als 70 Baha'i wurden in den letzten Wochen verhaftet, angeklagt und zu Gefängnisstrafen verurteilt.
In the city of Shiraz, 15 young Baha'i who were trying to support poor children.
In Shiraz wurde eine Gruppe junger Baha'i verhaftet, die arme Kinder in den Randbezirken der Stadt bei der Ausbildung unterstützt hat. Viele Baha'i kamen in den letzten Jahren unter irgendeinem Vorwand ins Gefängnis. Wenn sie in ihrer Arbeit erfolgreich waren, wurden sie entlassen oder ihre Geschäfte geschlossen und sie einfach verhaftet.
Varga Mehdizadeh war selbst als Baha'i im Gefängnis. 8 Monate saß er zusammen mit seiner Frau im Adelabad-Gefängnis in Shiraz, einem der größten Gefängnisse im Iran, in dem auch immer wieder Gefangene hingerichtet werden.
There is no space for prisoners to get some fresh air. In the summer it's extremely hot in there.
Es gibt dort keinen Platz, um frische Luft zu schnappen. Im Sommer ist es drinnen extrem heiß. 20 Menschen müssen in einer 12 Quadratmeter großen Zelle leben. Für 400 Gefangene gibt es einen einzigen Wasserhahn, um die Teller abzuwaschen, und nur 6 Toiletten. Dort gibt es keine Regeln.
Als Varga und seine Frau gegen eine hohe Kaution aus der Haft entlassen werden, ist ihr Fotogeschäft geschlossen und ihre wirtschaftliche Grundlage ruiniert.
I know many of them in Shiraz who are affected and I know what kind of problems they are confronted.
Ich kenne viele, die betroffen sind. Ein Paar soll für 6 Jahre ins Gefängnis. Sie haben eine kranke Tochter und fragen sich, wer wird sich um ihr Kind kümmern, wenn sie beide im Gefängnis sind? Ich kenne auch eine junge Frau, die schwanger ist. Wer wird sich um ihr Neugeborenes kümmern?
She's pregnant and they wonder who will take care of the newborn.
Für Religionswissenschaftler Michael Blume steckt der Iran in einer tiefen Glaubenskrise, in der sich immer mehr Menschen von der schiitischen Theokratie abwenden.
Ganz wichtig ist es, dass Menschen die Freiheit haben müssen, auf verschiedene Weise religiös zu sein oder auch nicht religiös zu sein. Und wir sehen, wo immer auf der Welt das in Frage gestellt wird, da werden Sündenböcke gesucht, da werden Menschen verfolgt und dann verlieren alle. Und deswegen sollte uns auch das Schicksal der Bahai interessieren.
Der Religionswissenschaftler Michael Blume im Beitrag von Frank Aheimer über die Situation der Bahai im Iran. In der Corona-Krise gehen die Menschen auf Distanz zueinander. Die Devise lautet Abstand halten. Aber irgendwie rücken wir ja auch näher zusammen. Ein echter Besuch wird zum Beispiel ersetzt durch, sagen wir mal, 5 Videogespräche. Man sieht sich dann also häufiger, ohne sich aber wirklich zu treffen. Aber ist es gut, wenn wir uns nur noch digital begegnen? Wenn Menschen auseinanderrücken, aber Mensch und Maschine enger zusammenrücken. Über ethische Fragen zu Technik in der Corona-Krise hat mein Kollege Burkhard Schäfers gesprochen mit einer Theologin und mit diesem Technikphilosophen.
Wenn ich mir vorstelle, die Pandemie wäre vor, ich sag mal, 30, 40 Jahren gekommen und wir hätten mit Homeoffice dann damals gesessen, hätten wir Festnetztelefon gehabt und für Datentransfer den Postversand von ausgedruckten oder beschriebenen Papieren.
Armin Grunwald beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Verhältnis von Mensch und Technik. Er lehrt als Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institut für Technologie und leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag.
Technik hat immer schon zum Menschen gehört. Manche Anthropologen sagen sogar, Menschwerdung in der Geschichte hat auch etwas mit Technikeinsatz und dann später auch mit Technikgestaltung, mit Instrumenten, mit Werkzeugen und so weiter zu tun. Von daher kann ich die Menschheitsgeschichte und auch den Menschen ohne Technik mir gar nicht vorstellen.
Um sich vor Ansteckung zu schützen, treffen sich Menschen häufiger via Bildschirm mit anderen, denen sie früher gegenübergesessen hätten. Das wird nach der Pandemie wohl vermehrt erhalten bleiben, denn Videokonferenzen sind günstig, zeitsparend und umweltfreundlich. Aber Technikphilosoph Grunwald sieht auch die Kehrseite.
Videokonferenzen sind ja in sozialer Hinsicht völlig konservativ. Man lernt dadurch keine neuen Menschen kennen. Das Kennenlernen erfolgt auf einer richtigen Konferenz, wo man im Kaffeegespräch oder abends beim Bier auch mal Gespräche jenseits des Bildschirms, ich sag's mal so, führen kann. Dann lernt man auch neue Menschen kennen und das gilt auch ähnlich für den privaten Bereich.
Nichtsdestotrotz durchdringt digitale Technik den Alltag mehr und mehr. Das liegt auch am Fortschritt im Bereich virtuelle Realität, kurz VR. Florian Wenks Firma Vision Me entwickelt VR-Programme, mit denen Interessierte am Computer Wohnungen besichtigen können, dreidimensional, ohne sich vom eigenen Sofa wegbewegen zu müssen.
Man kann Möbel verschieben, Lampen umstellen, umsetzen, Bodenbelege wechseln, Wandbekleidung tauschen. Primär geht es erstmal darum, dem Endkunden eine Möglichkeit zu bieten, eine Traumimmobilie, sag ich mal, einzurichten, zu gestalten.
Und so könnten Käufer, Mieter und Makler einiges an Zeit sparen, sagt die Hannoveraner Firma. Mittels App und VR-Brille können sie im Maßstab 1:1 virtuell durch Wohnungen spazieren oder schauen, ob ihnen der Blick vom Balkon gefällt. Wenk vermutet, dass in den kommenden Jahren reale und virtuelle Welt stärker zusammenwachsen. Nicht nur in der Immobilienwirtschaft, sondern auf verschiedenen Feldern.
Ich glaube auch, das wird wirklich der Standard werden. Gerade was Visualisierung anbetrifft, aber ich könnte es auch gut verstehen, wenn es so eine Bewegung dann irgendwann gibt, die sagt, es ist einfach zu viel, ich will wieder zurück zum Mensch sein. Ich sehe das sehr wohl skeptisch, bin aber auch technologieverliebt, das ist so ein bisschen zweischneidig bei mir.
Zum Leben gehören Smartphones, Webcams, Sprachassistenten wie Alexa und Siri, die knapp ein Drittel der Deutschen nutzen. Digitalkonzerne kennen sehr genau unsere Interessen und finanziellen Möglichkeiten. Die evangelische Theologin Christin Merle treibt die Frage um, was aus unserer Privatsphäre wird.
Technik fräst sich natürlich mit Überwachungsinstrumenten, wenn man es so sagen will, in unseren Alltag. Und es ist insofern sehr wichtig, dass wir Freiräume behalten, die also auch nicht durch Sprachassistenten beobachtet werden oder irgendwie durch Smartwatches kontrolliert.
Christin Merle ist Professorin für praktische Theologie an der Universität Hamburg. Sie forscht zum digitalen Wandel und seinen Folgen für Religion und Öffentlichkeit.
Das Private ist deshalb wichtig, weil es uns von dem Scheinwerferlicht des Öffentlichen auf unser Leben entlastet. Also das Private ist, würde ich sagen, ein Ort der Rekreation. Und deshalb ist es eben auch ein Bereich, auf den eben auch von außen nicht eingegriffen werden darf.
Die Theologin versteht das Private als Ort, an dem die Menschen ihren Akku aufladen können, damit sie sich anschließend wieder öffentlich einbringen, die Gesellschaft gestalten können. Das sei auch Aufgabe der Religionen, die sich im Übrigen ebenfalls durch den technologischen Wandel veränderten, so Merle.
Es hat vor Corona natürlich auch schon Angebote gegeben, Apps zur Meditation, Twitter-Andachten, Online-Gedenkseiten und so weiter, Friedhöfe. Das sind alles Möglichkeiten, die religiös Interessierten dazu dienen, unter den Bedingungen unserer Zeit, also das heißt flexibel, passagier, zeitlich begrenzt und in der Regel auch weitgehend ohne institutionelle Verpflichtungen, sich mit ihren Lebensfragen auseinanderzusetzen.
Merle kritisiert, dass die Kirchen digitale Möglichkeiten teilweise nur im Sinne einer Einbahnstraßenkommunikation nutzten. Den damit einhergehenden kulturellen Wandel hätten sie noch nicht so richtig erkannt.
Interessant und wichtig zu sehen ist nämlich, was also jenseits dieser technischen Verwendung dieser neuen Möglichkeiten, was eigentlich mit Religion und mit Kommunikation passiert. Wir sind ja alle mehr oder weniger in diese digitalen kommunikativen Zusammenhänge eingeübt. Und wir stellen infolge entsprechender Erwartungen eben auch an andere Kommunikationskontexte, also mehr Kommunikation, mehr Dialog, mehr Teilhabe, mehr Mitbestimmung. Das verändert natürlich auch Religion und Kirche und es wäre ja auch sehr wünschenswert.
Ob Technik den Menschen dient oder ihnen schadet, hängt davon ab, wie man sie einsetzt. Technikphilosoph Armin Grunwald sieht dem digitalen Wandel viele Vorteile. Andererseits trage es nicht zum guten Leben bei, sämtliche Aufgaben an Maschinen auszulagern, von der Hausarbeit bis zum Job.
Es wird ja mit der Bequemlichkeit von Menschen stark Werbung betrieben und am Ende steht so ein Menschenbild dahinter, dass der Mensch eigentlich am liebsten auf dem Sofa liegt, Pralinen isst und seine Maschine um sich herum befehligt, was sie alles für ihn Nettes tun sollen. Das nannte man früher Schlaraffenland. Und wenn ich mir das so nur für mich selbst vorstelle, dann kippt die Geschichte irgendwann. Und dann ist es keine Verheißung mehr, sondern wird zum Horrorbild.
Die Gesellschaft muss also ihr Verhältnis von Nähe und Distanz zur Technik immer wieder neu ausloten, damit der Mensch nicht in eine neue Unmündigkeit gerät.
Burkhard Schäfers über Mensch und Maschine in pandemischen Zeiten. Den Beitrag können Sie auch nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Kontrovers. Das Thema dann: Drohschreiben aus Amtsstuben. Die Polizei, dein Feind und Helfer? Fragezeichen. Mit der Kollegin Christine Heuer diskutiert dann unter anderem die Kabarettistin Idil Beider. Sie hat Drohschreiben erhalten. Und wenn Sie möchten, können auch Sie mitdiskutieren und anrufen unter der Nummer 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.